Wir haben diese schönen Adventslieder gesungen. Wir alle diese Botschaft hatten, Jesus kommt wieder. Der König kommt. Die Wiederkunft Jesu ist einer der großen, gewaltigen Botschaften der Bibel. Sie wird im Alten Testament sowie im Neuen Testament bezeugt. Vor allem im Neuen Testament finden wir sehr viele Aussagen, die von der Wiederkunft Jesu sprechen. Und letztes Jahr in der Adventszeit, da erinnert ihr euch sicherlich alle noch sehr genau, da habe ich drei Predigten, sozusagen eine Predigttrilogie zum Thema die Wiederkunft Jesu gehalten. Und wir haben gesehen, was Jesus und was die Apostel nachher durch den Heiligen Geist über das Thema Wiederkunft geschrieben haben. Was Jesus gesagt hat und was die Apostel geschrieben haben. Jesus kommt wieder. Die ganze Bibel bezeugt diese Wahrheit. Und die Christen in der Urgemeinde, die haben so fest daran geglaubt, dass die Verheißung der Wiederkunft für sie zu einem Grußwort, zu einem Gruß wurde. In 1. Korinther 16, Vers 22 grüßt Paulus die Geschwister in Korinth mit dem Wort Maranatha, unser Herr kommt. Manche Ausleger, die sind der Meinung, dass dieser aramäische Ruf, das ist übrigens aramäisch, dieses Maranatha, übernommen von der judenchristlichen Urgemeinde, wohl auch Teil der Schlussliturgie in den Gottesdiensten gewesen ist. Auf jeden Fall war es der, sagen wir mal so, warnende, wachende Hoffnungsruf der ersten Christen. Und zwar besonders in schweren Zeiten war das immer ein ermutigendes, ein tröstendes Wort für Christen in allen Generationen. Und es ist ja auch bis heute, die wir der Wiederkunft Jesu so nahe sind wie keine unserer Glaubensgeschwister davor, ein großes Trostwort. Jesus kommt wieder. Das ist nicht Wunschdenken. Das ist kein billiger Trost oder ein kindisches Hoffen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Nein, es ist für Christen eine absolute Gewissheit. So wie sich die Propheten über das erste Kommen Jesu nicht getäuscht haben, wie sich diese Prophetie erfüllt hat, so wird sich auch die Verheißung seines zweiten Kommens in Macht und Herrlichkeit erfüllen. Und wir dürfen uns mit dieser Gewissheit, mit dieser Hoffnung, die eine lebendige Hoffnung ist, trösten. Maranatha, unser Herr, kommt. Gerade dann, wenn wir angefochten sind, wenn wir in Not sind, wenn wir leiden, wenn wir Gottes Wege in unserem Leben gar nicht mehr verstehen. Oder wenn sich die Krisen auf der Welt häufen, der Werteverfall immer mehr zunimmt und man den Eindruck hat, es passieren auch global geopolitische Veränderungen, da müssen wir nicht verzweifeln. Denn wir wissen, all das muss so kommen. Es entspricht dem göttlichen Drehbuch der Heilsgeschichte. Das zweite Kommen Jesu ist also der nächste ganz große Einschnitt in die Geschichte der Menschheit und auch in der Heilsgeschichte. Jesus kommt wieder. Wir dürfen uns mit diesen Worten, mit diesem Maranatha, auch in dieser Adventszeit 2023 trösten und auch Mut zusprechen. Übrigens, in den alten Glaubensbekenntnissen aller christlichen Kirchen findet man diese Hoffnungsbotschaft von Jesu zweitem Kommen klar und deutlich In vielen Kirchen wird ja das apostolische Glaubensbekenntnis an jedem Sonntagmorgen im Gottesdienst laut gebetet. Von dort, also aus dem Himmel, wohin Jesus aufgefahren ist, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten, so heißt es im Glaubensbekenntnis. Was man mit dieser Botschaft heute macht, ist dann eine andere Frage. Aber die Kirchenväter und die Gründer der Kirchen haben alle dieses Bekenntnis in ihrer Glaubensaussage mit hineingenommen. Jesus kommt wieder. Maranatha. Das war für sie. Es ist auch für uns heute eine absolute Gewissheit. Auch wenn die Spötter, übrigens wie schon zur Zeit der Urgemeinde, wie wir das nachlesen können in 2. Petrus 3, 1 bis 9, kommen und sagen, hat euer Jesus nicht versprochen, dass er wiederkommt? Ihr Christen habt uns immer mit euren Warnungen vor einem schrecklichen Gericht über die Welt gedroht. Ihr sagt uns, dass Gott einen Tag in der Geschichte bestimmt hat, wo er eingreifen wird, wo er die Bösen bestrafen wird und auf dieser Erde Gericht halten wird. All das ist doch alles Unsinn. Alles funktioniert ja nach den festen Naturgesetzen, so wie sich eben die Evolution entwickelt. Und daran wird sich auch nichts ändern. So redeten die Spötter damals, so reden sie auch heute manchmal. Und sogar aus dem Lager der modernen Theologie hört man manchmal Stimmen, die Erwartung der ersten Christenheit, dass Jesus wiederkommt als der Retter und Richter der Welt, diese Erwartung, die habe sich inzwischen erübrigt. Und es wird erklärt, dass die ersten Christen damals Jesus ja täglich erwartet hätten. Und dann sei Jesus nicht wiedergekommen und er sei bis heute nicht wiedergekommen. Auf die Wiederkunft Jesu zu hoffen, heißt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu hoffen. So hat das mal ein moderner Theologe, ein liberaler moderner Theologe namens Ernst Bloch gesagt. Haben solche Spötter recht? Es sind jetzt fast 2000 Jahre vergangen. Seit Jesus gesagt hat, seid bereit, seid wachsam, ich komme wieder. Richtet euer Leben auf die Ewigkeit aus. 2000 Jahre ist eine lange Zeit. So viele Generationen sind vorher schon abgetreten. Viele haben gehofft, dass Jesus kommt, dass sie es vielleicht noch erleben und sind gestorben. Haben die skeptischen Spötter vielleicht doch recht, wenn sie meinen, auf die Zukunft zu bauen hat keinen Wert. Lass uns also lieber im Heute leben, genießen, was geht, denn wer weiß, morgen sind wir tot. Nun, die Bibel sagt eindeutig, dass die Christen an dieser Gewissheit festgehalten haben und gewusst haben, die Spötter haben nicht recht. Gott greift sehr wohl in den Lauf der Geschichte ein. Er hat schon öfters eingegriffen in den Lauf dieser Welt. Es gab schon mal ein Gericht, das Gericht der Sintflut. So erklärt das übrigens auch Petrus da in seinem zweiten Brief. Da haben die Menschen auch gemeint, sie könnten tun, was sie wollten. Sie haben nicht an Gott geglaubt. Sie haben nicht nach ihm gefragt. Und Gott hat schon mal mit einer kosmischen Katastrophe eingegriffen. Und das war nicht das einzige Eingreifen Gottes in den Lauf der Menschheitsgeschichte. Gott hat immer wieder eingegriffen. Und ich denke da an Menschen und Völker, die sich erhoben haben und die Gottes Maßstäbe verachtet haben und wo regelrecht hinterher der tiefe Fall kam. Gott handelt in der Geschichte. Wenn einer so kurzfristig nur schaut, dann scheint es so, als würde Gott die Dinge einfach so laufen lassen. Aber er greift sehr wohl in die Geschichte ein, zu seiner Zeit, auf seine Weise. Und er lässt sich nicht spotten. Unser Herr kommt wieder. Das ist für uns Gewissheit. Wir wissen nicht, wann er genau wiederkommt. Das hat er uns nicht gesagt, weil nur der Vater kennt den genauen Zeitpunkt. Aber es wird ganz plötzlich geschehen. Paulus schreibt den Thessalonichern und zitiert eigentlich Jesus, denn ihr selbst wisst genau, sie wissen es, weil sie auch die Aussage von Jesus kannten, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Aber er sagt ihnen auch in seinem zweiten Brief, dann 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 12, dass es in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, viele antichristlichen Verführungen geistlicher und moralischer Verfall geben wird. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, liebe Geschwister, dass wir wachsam sind und diese Verführungen erkennen und dass wir beim Wort bleiben und uns nicht in Ideologien und Irrlehren hineinziehen lassen. Erst wenn er, unser Herr, der Messias, wiederkommt, wird er einen dauerhaften Weltfrieden errichtet. Dann wird die Bitte des Vaterunsers, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, endgültig Erhörung finden. Weil wir aber nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, ist es wichtig, dass wir immer bereit sind. In seiner berühmten Endzeitlehre Matthäus 24, 44 sagt unser Herr seinen Jüngern, darum seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr nicht meint. Und es gibt noch viele andere Stellen, die uns zur Bereitschaft aufrufen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Gleichnisgeschichte von den 5 klugen und den 5 törichten Jungfrauen, Matthäus 25. 5 waren bereit, 5 waren nicht bereit. Und so wie ich das verstehe, bedeutet es, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht Christen nennen, die sind christlich sozialisiert. Die können vielleicht Bibelverse aufsagen, führen von außen betrachtet ein anständiges, ein absolut moralisches Leben. Sie haben auch alle Scheine beieinander. Den Taufschein, den Konfirmandenschein, den Trauschein. Zum Schluss kommt dann noch der Todesschein. Man geht regelmäßig in eine Freikirche, vielleicht auch in eine Freikirche. Wir sind da nicht ausgenommen. Und man hat sich an christliche, fromme Verhaltensweisen angepasst. Man hat sie vielleicht auch gelernt. Diese Leute sind mit dabei. Und irgendwie doch nicht. Da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Und das ist der Heilige Geist. Die Frage, wer ist bereit, ist eigentlich einfach zu beantworten. Wenn jemand sein Leben im echten Vertrauen Jesus geschenkt hat und in seinem Herzen weiß, ich liebe diesen Jesus. Er ist mein Ein und Alles. Das Höchste meines Lebens ist, diesen Jesus zu kennen. Er ist mein Erlöser. Und ich glaube, dass er die zweite Person der Gottheit Mensch wurde und in diese Welt kam, um am Kreuz zu sterben und für meine Schuld und Sünde zu sühnen. Sein Blut hat alle meine Sünden reingewaschen. In ihm bin ich vor Gott gerecht, weil er mich so sehr geliebt hat. Liebe ich ihn jetzt. Wer das so bezeugen kann, der ist bereit. Und das ist das Entscheidende. Ich komme nochmals zurück zu diesem Maranatha-Gruß, den Paulus am Ende seines ersten Briefes an die Korinther schrieb. Vorher habe ich ja nur einen Teil des Verses gelesen. Paulus schreibt da, und ich weiß, das klingt etwas verwirrend, wenn man es das erste Mal liest, vielleicht sogar anmaßend oder hart, unfreundlich. Da schreibt er am Ende seines Briefes, 1. Korinther 16, Abvers 22, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei anathema, auf Griechisch, verflucht. Und dann kommt dieses Maranatha. Maranatha, dieses Wort auf Aramäisch, unser Herr kommt. Und dann der Gruß, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Man sollte wissen, dass das natürlich kein Fluch des Apostels oder der Gemeinde auf diejenigen sind, die Christus nicht lieb haben, sondern dieses Wort anathema. Es bedeutet im Zusammenhang, und auch wie Paulus es benutzt, es bedeutet im Kontext eigentlich die Aufkündigung der Gemeinschaft. Oder anders gesagt, wer keine Beziehung zu diesem Jesus hat, wer ihn nicht lieb hat, wer nichts für ihn empfindet, der ist getrennt von Gott. Der steht noch unter diesem Fluch der Sünde. Der ist schon verurteilt, er ist noch in der Dunkelheit, er ist noch auf diesem breiten Weg. Jesus ist bei ihm noch nicht angekommen. Du bist nur dann bereit und kannst Maranatha, unser Herr kommt, rufen, wenn du Jesus wirklich kennst und lieb hast. Und deshalb steckt in diesem Ruf auch dieser Appell an alle, die noch nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus haben. Komm zu Jesus, noch ist es nicht zu spät. Lerne ihn kennen und du wirst ihn lieben. Aber auch wir, die wir schon viele Jahre hier in der Nachfolge unterwegs sind, wir müssen uns auch immer wieder fragen, wie bereite ich mich auf die Wiederkunft Jesu vor? Wie soll ich ihn empfangen und wie begegne ich ihm? Wie wir gerade gesungen haben in diesem schönen Paul-Gerhardt-Lied. Er wird wiederkommen zu der Stunde, wo wir das nicht erwarten. Und die Gefahr ist, dass wir müde werden, dass wir einschlafen, dass wir nicht mehr wachen. Und deshalb so wichtig, in konkreter Erwartung zu leben. Das bedeutet nicht nur, die Wiederkunft für wahr zu halten, sondern sie auch sehnlichst zu erwarten, sie zu erbeten, täglich nach ihr Ausschau zu halten und so zu leben, dass wir zu jeder Zeit bereit sind, zu ihm zu gehen. Wenn wir auf Jesus warten, dann können wir auch von Herzen beten und der Geist und die Braut sprechen kommen. Da ist dieser Hunger nach unserem Herrn, so wie es die letzten Worte der Offenbarung vermitteln. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Noch ein letztes möchte ich erwähnen. Ich habe es umschrieben mit diesen drei Worten. Erfüllt den Auftrag. Wer auf Jesus wartet, der legt jetzt nicht seine Hände in den Schoß, sondern der kennt diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, bevor er zum Vater ging. Diesen Auftrag, die frohe Botschaft des Evangeliums zu leben und sie auch weiter zu sagen, Jünger machen. Die Ernte ist reif. Wir müssen wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, heißt es in Johannes 9, Vers 4. Als einzelne Christen und auch als Gemeinde sind wir das Licht, das für Jesus brennt. Und wir werden leuchten, bis er wiederkehrt. Lass uns also unseren Auftrag, diesen Auftrag, Licht und Salz zu sein in dieser dunklen Welt, nicht vergessen. Lasst uns diesen Auftrag ernst nehmen, meine Lieben. Jesus kommt wieder. Und wenn der Herr kommt, da will er uns bei der Arbeit finden. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und die Liebe, die uns in Christus verbindet. Lasst uns dieses Werk, sein Werk vorantreiben, während wir hier auf unseren Herrn Jesus warten. Amen.